Freitag am frühen Nachmittag und du denkst, die Woche segelt ihrem Ende zu. Draußen scheint die Sonne und es duftet nach Gras. Menschen klappen ihre Laptops zu. Doch Pustekuchen, währenddessen klingelt's bei dir ziemlich grässlich. Und der Mensch am anderen Ende sagt dir, jetzt wird's wirklich hässlich. Mirko aus Abteilung 3 hat seinen Datenstick verloren. Und die Daten auf dem Stick sind leider personenbezogen. Alle seien der Meinung, sowas sollte man doch melden. Doch die finale Entscheidung sollte ich doch lieber fällen. Was mach ich denn jetzt? Soll ich's wirklich melden? Oder lass ich's lieber sein?
Vielleicht sind da gar keine personenbezogenen Daten drauf.
Soll ich's wirklich melden? Oder lass ich's lieber sein?
Und dann vielleicht nur 2, 3 oder so.
Soll ich's wirklich melden? Oder lass ich's lieber sein?
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
Hallo Laura.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Aber das muss ja nicht so bleiben.
da komme ich mit wieder so ernsten Themen um die Ecke.
Genau, nee, deswegen möchte ich gleich mit einem schweren Szenario eröffnen. Es ist Freitagabend. Freitagnachmittag.
Es ist Freitagnachmittag.
Ja? Also ich glaube, du weißt schon, in welche Richtung es geht.
Wenn man sagt, ich habe da eine Vermutung.
Freitagnachmittag zwischen 3, 4 Uhr nachmittags, so langsam.
Denke ich an den Feierabend.
Genau, beantwortest die letzten E-Mails.
Mach schon Pläne.
Genau, Telefon klingelt.
Und dann gehe ich natürlich ran.
Ja, das ist der ITler, deines Lieblingskunden.
Ja?
Ja.
Und der sagt, ich wollte schon immer einen Schnack machen mit dir.
Genau, der sagt, ich habe ja sonst nie Zeit, aber ich habe nichts mehr zu tun. Frau Stoll, jetzt lass uns doch mal reden, du und ich. Nee. Das wäre ja eine schöne Geschichte. Nee, er sagt, boah, sind wir ganz plakativ. Also hier geht gar nichts mehr.
Okay.
Frau Stoll, alles, die ganze IT ist flachgelegt. Irgendjemand hat sich eingehackt. Ich glaube, so alle unsere HR-Daten sind abgezogen irgendwo. Keine Ahnung. Ja.
Und natürlich ist das am Freitagnachmittag passiert. Ja, ist Murphy's Law der Datenschützer quasi.
Genau. Also es gibt hundertprozentig eine Statistik dafür, dass 83% aller Datenschutzvorfälle passieren am Freitagnachmittag. Oder hatten wir das Thema nicht? Doch, wir hatten, glaube ich, schon mal, eigentlich passieren sie eher am Dienstag oder Mittwoch. Aber meistens braucht man dann so lange, um zu realisieren, was wirklich passiert ist. Und erst am Freitagnachmittag kommt der Datenschutzbeauftragte ins Spiel. Aber gut, jetzt ist es so, Laura. Jetzt hat er dir gesagt.
Ja, jetzt hat er angerufen.
Die IT ist.
Ja, und das ist ja nicht irgendein Kunde, genau, sondern du hast ja gesagt, es ist mein Lieblingskunde und ITler und ich, alle, die den Podcast schon länger hören. Das ist ja eine enge Verbindung. Und ja, dann atme ich erstmal schwer. Ja, durch meinen Kopf laufen verschiedenste Szenarien, vor allen Dingen, was meine Wochenendplanung betrifft. Und ob es noch einen Weg aus dieser Nummer raus gibt, aber. Wenn mich so ein Anruf erreicht, dann ist es wahrscheinlich Zeit, meine Wochenendplanung umzugestalten. Warum, wieso, weshalb? Weil da haben wir wohl einen Datenschutzvorfall, ne?
Einen meldepflichtigen Datenschutzvorfall.
So it is, ne? Also ich hab, also um, es ist ja jetzt kein Spoiler sein, ich hoffe, ihr hört alle die Folge ganz bis zum Schluss, aber in diesem Fall gebe ich Cornelius komplett recht, das ist quasi ein No-Brainer. Aber vielleicht für alle so ein bisschen, warum klickt es sofort bei mir und warum wählt Cornelius dieses Beispiel? Was ist ein Datenschutzvorfall? Cornelius, also ich sage das jetzt natürlich total klar und wahrscheinlich auch viele Zuhörer wussten sofort, worauf du hinaus möchtest, aber was ist denn eigentlich ein Datenschutzvorfall?
Ja, das frage ich mich eigentlich, seitdem ich mit Datenschutz zu tun habe, frage ich mich, was ein Datenschutzvorfall ist. Es ist allein schon, wenn man sich das Wort anhört, Datenschutzvorfall. Das wie sagt man, wenn man hinten, wenn man hier hinten am Rücken, wenn da ein Bandscheibenvorfall.
Ein Bandscheibenvorfall.
Bandscheibenvorfall. Da habe ich auch blöd. ich habe ewig gebracht, ich glaube, bis vor 3-4 Jahren dachte ich noch halt, das ist halt ein Vorfall, ne? Sowas wie es ein Datenschutzvorfall ist. Stimmt, es stimmt aber nicht.
Nee.
Also da fällt die Bandscheibe vor. Mhm. Also, aber so ist es beim Datenschutzvorfall eben nicht.
Ach, schön, aber du das direkt mal rausstellst.
Ja, nee, also, wir reden über einen Datenschutzvorfall und wir reden vor allen Dingen über die vielen Nuancen und Feinheiten und überhaupt.
Genau.
Wir haben das, und deswegen spielt das auch so eine große Rolle, wir haben das legal definiert in Artikel 33 der DSGVO.
Genau.
Der zum ersten Mal, ohne da jetzt irgendwie den Paragraphen oder den Artikel im Detail auszuformulieren, der einfach sagt, wenn es zu einer Verletzung personenbezogener Daten kommt, dann meldest du, liebe verantwortliche Stelle, diesen Vorfall oder diese Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten möglichst, möglichst, auch ein interessantes Wort, möglichst binnen 72 Stunden, nachdem dir die Verletzung bekannt geworden ist.
Genau.
Und dann gibt es noch den, aber das wird, glaube ich, dann auch, das wird dann später, glaube ich, noch zu der Kern unserer Diskussion. Dann gibt es noch die Einschränkung, es sei denn, wahrscheinlich hat es nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geführt. Also für die Personen, die von diesem Datenschutzvorfall betroffen sein können.
Mhm.
So, eventuell, wir können ja noch weiter, da gibt es noch Artikel 34, da muss ich noch eventuell die Betroffenen, muss ich noch benachrichtigen, etc. Also da gibt es dann natürlich sehr viele Ausgestaltungen, was, wenn, wie und so, aber grundsätzlich erstmal die rein plakative, reine Aussage ist erstmal, es kommt zu einer Verletzung von personenbezogenen Daten.
Genau.
Zack, bitte innerhalb von 72 Stunden melden.
Genau, und da wir jetzt einmal wirklich ganz genau schauen, so auch Legaldefinitionen angucken, der Artikel 33 Absatz 1, Satz 1, in dem das steht, ist hier im Zusammenhang zu lesen, auch mit der Legaldefinition aus Artikel 4. Wie du ja eben richtig gesagt hast, es muss zur Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kommen. Auch wenn wir natürlich einige unbestimmte Rechtsbegriffe in der DSGVO haben, der Schutz oder die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten gehört nicht dazu, weil wenn man dann in Artikel 4 geht und dann so ein bisschen runterscrollt in den ganzen Definitionen und bei Nummer 12 ankommt, steht da, Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ist eine Verletzung der Sicherheit, die ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden. Das heißt, wir stehen jetzt nicht nur mit einem Begriff da wie Verletzung des Schutzes, sondern wir wissen auch ein Stück weit, was eine Verletzung des Schutzes ist. Und ganz wichtig, also hier herauszustellen, ist auch in der Beratungspraxis, gerade so in Sensibilisierungsmaßnahmen und Schulungen relativ wichtig zu sagen, es kommt hier erstmal nicht auf die Intention an. Also es ist jetzt auch eine unbeabsichtigte Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, kann genauso ein Datenschutzvorfall sein, wie auch eine zielgerichtete Verletzung. Und wir wissen durch Artikel 4 Nummer 12, also dass das eben Vernichtungen sind von personenbezogenen Daten oder der Verlust, die Veränderung auch, also hier im Regelfall die unautorisierte oder eben auch nicht gewollte Veränderung. Und ganz häufig, ein sehr häufiger Fall des Datenschutzvorfalls oder manchmal ist hier an der Stelle vielleicht auch die englische Fassung ganz interessant. Die spricht halt vom Data Breach, was vielleicht, wenn man es ein bisschen wörtlich ein bisschen genauer nimmt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen hilft, das zu verstehen und einzusortieren. Häufig hilft die englische Fassung nicht, aber hier vielleicht könnte das ja bei der einen oder anderen Interpretation hilfreich sein. Vor allen Dingen auch die Offenlegung. Oder eben ein unbefugter Zugang eben eine Verletzung ist. Soweit erstmal vielleicht, ich sag mal, die Legaldefinitionen, die uns zur Verfügung stehen. Es gibt genügend unbestimmte Rechtsbegriffe auch in diesem Artikel, die uns das Leben, ich würde sagen, schwer machen. Ne? Macht's interessant.
Ja, also an sich, es hilft in dem Sinne ja schon ein bisschen.
Genau.
Weil es zumindest davon abgrenzt zu rechtswidrigen Vorgängen, würde ich mal sagen, die ich, also da gibt es natürlich dann auch wieder Abstufungen, aber von denen ich meine, dass sie rechtmäßig sind, die vielleicht aber rechtswidrig sind.
Genau.
Um da wieder ein klassisches Beispiel nennen, wenn ich jetzt quasi alle meine Kunden anschreibe, ohne dass ich wenn ich denen Werbemails schicke, ohne dass die eine Einwilligung gegeben hätten oder dass sie das irgendwie auf mein berechtigtes Interesse stoßen könnten, dann ist das jetzt, weil es eine rechtswidrige Verarbeitung ist, eigentlich auch erstmal eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.
Genau.
Aber in dem Fall wäre es eben nicht meldepflichtig.
Genau. Weil wir im Prinzip von der Lesart, und deswegen habe ich extra auch hier mal den Sprachbezug zur englischen Fassung hergestellt, eben ja eben kein Data Breach eben genau. in dem Sinne haben. Genau. Also das ist auch eine Verletzung, aber es ist eben eine Verletzung durch eine unrechtmäßige Verarbeitung und die stellt sicherlich auch durchaus Probleme dar. Aber es ist eben nicht ein Datenschutzvorfall, so wie wir ihn legal definiert haben. Und ich glaube, da hilft, deswegen hatte ich es gesagt, so mit Data Breach, da finde ich, hilft der Begriff ein bisschen, weil der Begriff Datenschutzvorfall dann, glaube ich, nicht so richtig hilft.
Genau, weil sonst würdest du bei jedem, bei allem, was irgendwie vielleicht nicht rechtsmäßig passiert ist, würdest du sofort sagen, ah, müssen wir melden, Datenschutzvorfall, richtig. Zack.
Exakt.
Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Dementsprechend finde ich das ein schönes Beispiel mit dem Data Breach oder das trifft es vom Wort her, von der Formulierung her, besser.
Besser, genau.
Als einfach nur die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten als Voraussetzung anzunehmen.
Wer jetzt übrigens die DSGVO anfängt abzusuchen nach dem Begriff Datenschutzvorfall, der kann relativ lange suchen. Ne? Das steht in Artikel 33 nicht drin. Also ich will das einmal nur der Vollständigkeit hier sagen, denn Artikel 33 kennt auch wirklich nur die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.
Es ist ja auch ein beschissenes Wort, muss man, also habe ich ja, also Datenschutzvorfall.
Hast du möglicherweise gleich zum Anfang deutlich gemacht. Magst du nicht? Ja, ich verstanden. Findest du nicht die beste Wahl? Wenn deine erste Assoziation der Bandscheibenvorfall ist, dann sagt das einiges. Genau. Und du hast es ja auch vorhin eben richtig runtergekocht auf die wichtigsten Sachen. Also wir haben eine Verletzung des schutzpersonenbezogener Daten. Der Verantwortliche, wie so häufig in der DSGVO, ist in der Pflicht. Das ist auch ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man einen Auftragsverarbeiter im Einsatz hat und der Datenschutzvorfall nicht beim Verantwortlichen selbst, sondern beim Auftragsverarbeiter geschieht, ist im Prinzip der Auftragsverarbeiter dazu verpflichtet, nach Absatz 2 aus 33 unverzüglich den Verantwortlichen zu informieren. Eine mögliche Meldepflicht, also das der Aufsichtsbehörde, der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden, liegt und bleibt immer beim Verantwortlichen. Das haben wir ja auch in anderen Konstellationen. Zum Beispiel bei betroffenen Rechten hatten wir die Thematik ja auch schon. Also ich glaube, als wir über die Auskunft gesprochen hatten, ein bisschen ausführlicher, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das auch erwähnt. Also und hier ist das auch wieder der Fall. Und dann fängt der Spaß eigentlich erst richtig an. Also sagen wir mal, lass uns doch einfach mal Datenschutzvorfall, so einen ganz simplen. Oder, nee, wir bleiben einfach bei meinem ITler. Der hat ja mich angerufen. Ich muss das ja auch mal ernst nehmen in meiner Rolle. Der hat ja angerufen. Es ist Freitag, 15.42 Uhr. Und wie gesagt, ich war in der Wochenendplanung und der hat jetzt gesagt, so, liebe Frau Stoll, hier geht jetzt gar nichts mehr. Wir glauben, wir befinden uns in irgendeiner Art Angriffsszenario. Wir wissen aber eigentlich noch gar nichts, weil wir kommen ja an gar nichts mehr ran. Was sagt mir das? Das sagt mir die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Angriffsszenario handelt, das irgendeine Verschlüsselung mit sich gebracht hat, ist relativ groß. In meinem Kopf ist melden oder nicht melden übrigens gar keine Frage mehr. Dazu können wir ja gleich mal kommen, warum. Und mir ist eins ganz klar, es ist Freitag und ich habe eine Meldepflicht von 72 Stunden. So, und auch ohne große mathematische Fähigkeiten wird es relativ leicht fallen festzustellen, wenn das Freitag um 15.42 Uhr gemeldet wurde, dass 72 Stunden am Montag 15.41 Uhr und ein paar Sekunden rum ist. So, warum ist das so? Die DSGVO kennt halt schlichtweg kein Wochenende. Das Leben von Datenschützern ist traurig. Die haben kein Wochenende und keine Feiertage.
Nee, sind ja auch Stunden, ja keine Tage.
So ist es.
Stunden.
Das ist richtig. Also ganz am Anfang, als die DSGVO kam, war es die Fristberechnung so ein bisschen die Frage, nach welcher Fristberechnung dreht sich das und so. Alle, die da mal ein bisschen tiefer eintauchen möchten, da gibt es ein, zwei sehr spannende Aufsätze, packe ich euch in die Shownotes. Könnt ihr da nochmal einen richtigen Deep Dive machen zu den Besonderheiten der Fristberechnung im europäischen Raum. Aber hier ist die Situation relativ einfach. Also mir ist dann klar, ich habe wahrscheinlich kein so richtiges Wochenende. Weil die 72 Stunden müssen auch genutzt werden. Denn bei einer Vollverschlüsselung, so wie es mein Lieblings-ITler mir gesagt hat, ist völlig klar, dass das eine Situation ist, die der Aufsichtsbehörde gemeldet werden muss. Und ich weiß, dass ich so bald wie möglich mit allen Beteiligten reden muss, die aber möglicherweise ja auch noch ein, zwei andere Sorgen haben in dieser Situation, weil die kommen ja nicht dran. Und um Informationen zu sammeln, um eine Meldung überhaupt abgeben zu können, beziehungsweise irgendwie mit Inhalt vorzugsweise. Weil 72 Stunden, wie gesagt, ist eine super harte Frist. Bisher habe ich keine Aufsichtsbehörde getroffen, die da Spaß verstanden hat und so mal eben irgendwie Gründe. Auch wenn das Artikel 33 hervorsieht, Absatz 2, da wird vorgesehen, dass man ja eine Begründung geben könnte, wenn es zu einer Verzögerung kommt von den 72 Stunden, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das keiner verantwortlichen Stelle empfehlen, hier später als 72 Stunden zu melden, sogar wenn mir nicht alle Tatsachen des Sachverhalts bekannt sind. Aber
steht ja sogar im Gesetz hier in Satz 2.
Genau.
Ne? Also wenn ich nach 72 Stunden, dann muss ich da eine, ja, muss ich doch rapportemäßig eine besonderte Begründung abgeben, mhm, warum das denn länger als 72 Stunden gedauert hat. Aber da finde ich ja, diese 72 Stunden, das ist ja ein dehnbarer Begriff. Nicht, mhm, wie lange, nee, die 72 Stunden brauchen, sondern
das Zeit nicht relativ.
Wann läuft das denn? Läuft das ab dem Zeitpunkt, ab dem der ITler dich anruft?
Mhm.
Eher nicht.
Eher nicht.
Denn zum Glück bist du da nicht die verantwortliche Stelle.
Gott sei Dank.
Sondern bist der Datenschutzbeauftragte, sondern, also, das heißt, ich bin jetzt mal die böse Aufsichtsbehörde und ich sag, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Das hat doch sicherlich länger als 72 Stunden gebraucht. Dann müsste ich jetzt ja irgendwie rausfinden, wer ab wann irgendwas wusste. Aber wer muss denn wann was wissen, damit diese Frist läuft?
Genau. Du hast es ja vorhin schon gesagt, es wird auf die Kenntnis abgestellt, dass es eben zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten eben gekommen ist. Wobei auch das ein etwas dehnbarer Begriff ist. Hier helfen wirklich die mittlerweile auch zahlreichen Ausführungen von Aufsichtsbehörden zu dem Thema. Ich kann das allen Zuhörern auch nur empfehlen, hier einfach nochmal ein bisschen genauer auch die Aussagen der Aufsichtsbehörden, auch ETSA hat hier dazu schon Aussagen gemacht. Das kann man durchaus, das ist also klare Leseempfehlung von mir, um ein bisschen ein paar Beispiele dazu bekommen, wann und wie, worauf kommt es an. Weil im Grundsatz ist es so, dass man durchaus eine so eine Explorationsphase hat, in der man erstmal überhaupt gucken kann, kommt natürlich auf den Vorfall an, sind überhaupt personenbezogene Daten von meinem Vorfall betroffen? Das könnte eine sehr spannende Frage sein, wenn es gar nicht stimmte jetzt, was mein ITler gesagt hat. Die sind vielleicht gar nicht voll verschlüsselt, sondern 3 Server sind betroffen. Und diese 3 Server haben überhaupt gar keine personenbezogenen Daten. Ich brauche aber vielleicht einen Moment, um erstmal rauszufinden, okay, was ist eigentlich auf den Servern? Welche Daten sind da? Und vielleicht stellt sich auch erst heraus, welche Daten oder ob dann da doch irgendwo personenbezogene Daten sind. Also sprich, da ist durchaus ein bisschen Raum.
Ah, okay, okay. Da ist zum einen der Raum, um überhaupt zu wissen, wann weiß ich denn, mhm, wirklich, ob es ein Datenschutzvorfall ist. Ne?
Genau.
Bin ich mir nur, weil ich denke, es könnte einer sein, reicht das schon aus? Mhm. Oder ist mir zumindest die Frist gewährt, alles Menschenmögliche zu tun, um herauszufinden, ob es sich denn wirklich um einen Datenschutzvorfall handelt?
Genau.
Korrekt, aber eigentlich wollte ich nicht darauf hinaus.
Ach, darauf wolltest du gar nicht hinaus?
Nee, darauf wollte ich nicht hinaus, sondern ich wollte fragen, nur weil es jetzt der ITler weiß, ist denn der ITler die verantwortliche Stelle? Also nur weil der ITler jetzt Bescheid weiß, läuft ja noch keine Frist.
Doch, Cornelius. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen krass, aber tatsächlich ist es so, dass die verantwortliche Stelle sich das Wissen ihrer Mitarbeitenden zurechnen lassen muss. Und zwar im Sinne von, hat jemand Kenntnis in der Sphäre von der verantwortlichen Stelle? Und wenn jetzt alle sagen, oh Gott, das ist ja denkbar weit und sagen, wie stellen wir das denn sicher? Dann kleinen Moment Geduld, dazu komme ich gleich. Aber es ist tatsächlich so, wir haben die Situation, dass vielleicht vor ein paar Jahren gab es da bestimmt auch ein paar Rechtsunsicherheiten und vielleicht auch noch mehr Interpretationsspielraum. Mittlerweile haben wir hier aber ganz klare Statements von den Aufsichtsbehörden. Um jetzt einfach nur für euch als Zuhörer mein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Der hamburgische Beauftragte für den Datenschutz und Informationssicherheit, die haben Papier rausgegeben, heißt so ähnlich wie Umgang mit Data Breach Meldungen oder so ähnlich. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Da steht wirklich ganz deutlich, wenn es darum geht um die Kenntnis. Da steht, die Frist beginnt ab Kenntnis von erheblichen Tatsachen. Und dann geht's weiter und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt. Dabei genügt es, dass irgendwo im Unternehmen Kenntnis erlangt wurde. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, irgendwelche Entscheidungsträger des Unternehmens sind entscheidend für die Kenntnis, sondern jedermann. Und in unserem Beispiel Cornelius, ne, wie der ITler. Der hat zwar vielleicht noch nicht das Know-how, um das datenschutzrechtlich zu bewerten, aber der hat Kenntnis von einem Vorfall und kommt deswegen ja auch zu mir und ruft mich ja am Freitagnachmittag an und sagt mir Bescheid. Die Bewertung, also sprich all das, was wir jetzt schon besprochen haben, also was sind die erheblichen Tatsachen, ist eine Verletzung vom Schutz personenbezogener Daten gegeben und eben auch noch all die anderen Punkte, die 33 verlangt. Na klar, das kann so ein ITler nicht leisten oder irgendwie ein kleiner Azubi oder so. Das ist total logisch. Aber das grundsätzliche Erkennen eines Vorfalls, das ist eben schon ausreichend für die Kenntnis. Und das Ganze ist so ein bisschen, also so würde ich das vielleicht mal einbetten, ein Stück weit im Gesamtzusammenhang zu sehen. Denn es ist nämlich schon so, dass es erwartet wird, dass die verantwortliche Stelle Sensibilisierungsmaßnahmen im Unternehmen etabliert, damit eben auch die Mitarbeitenden befähigt werden, überhaupt einen Vorfall eben zu erkennen, beziehungsweise da könnte, es reicht eigentlich, dass sie irgendwie denken, oh, hupsi, hier ist was passiert, müssen wir wohl vielleicht mal mit jemandem reden, der da mehr Ahnung hat? Also Stichwort sind hier Schulungen, in denen in der Datenschutzschulung darf das Thema Datenschutzvorfall halt auch einfach nicht fehlen, damit die Mitarbeiter grundsätzliches Verständnis haben, was ist ein Datenschutzvorfall, am besten irgendwie mit Beispielen und so. Und dass die dann sagen können, wenigstens, oh, hier, mein Datenschutzbewusstsein wird hier irgendwie getriggert, hier ist was passiert, wir müssen wohl darüber mal reden. Eine Bewertung, eine Einschätzung, weitere Maßnahmen und so, das natürlich alles nicht. Das heißt, und neben diesen Sensibilisierungsmaßnahmen, also ein Punkt, der total wichtig ist, damit überhaupt die Mitarbeiter befähigt sind, sowas ansatzweise nur registrieren zu können, ist es halt auch notwendig, dass man im Unternehmen Prozesse etabliert. Typisches Beispiel hierfür wäre ein Meldekanal für Datenschutzvorfälle. Also da würde ich sagen, also das wäre schon Beispiel, oder dass man so ein Standard-Meldeformular im Unternehmen hat, dass die Mitarbeitenden kennen bzw. auch wissen, wo ist das abgelegt, zum Beispiel zentral, sodass die da auch direkt rankommen oder im Zweifel halt irgendwie die Datenschutzbeauftragten Sorgen-Hotline oder was auch immer, auf welche Ideen man so im Unternehmen kommt. Und dass eben da auch schon ganz klar ist, da ist eben ein To-Do auch bei jedem einzelnen Mitarbeitenden eben in Kooperation zum Beispiel, das kann auch unterschiedlich aufgebaut sein. Also zu den Prozessen gehört auch, das könnte vielleicht auch im ersten Schritt zum Beispiel an den Datenschutzkoordinator gehen, der das dann schon mal vorfiltert für dann den Datenschutzbeauftragten. Zu den Prozessen gehört dann aber auch im nächsten Schritt, dass man eben weiß, okay, was passiert denn danach? Okay, also jetzt zu unserem Beispiel zurück. Ne? Der ITler hat das eben, der hat bei mir angerufen und ich weiß dann, also weiß ja mein Lieblingskunde, weiß dann natürlich auch, okay, es ist jetzt nicht nur meine Erstbewertung und vielleicht die anderen auch Aufträge, die ich gebe, um zum Beispiel den Sachverhalt weiter irgendwie zu explorieren, sondern es geht dann auch darum, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Weil als Datenschutzbeauftragte ist es ja nicht meine Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen. Hier kommt dann auch wirklich die verantwortliche Stelle ins Spiel. Und das kann je nachdem, wie so ein Unternehmen oder so eine Gesellschaft irgendwie aufgebaut ist. Das kann ein Vorstand sein, das kann Geschäftsführung sein. Jedenfalls Personen im Unternehmen, die eben auch solche Entscheidungen treffen können. Und die müssen ja auch kontaktiert und abgeholt werden. Also die Prozesse sind beim Datenschutzvorfall halt ganzheitlich zu denken. Einmal vom Mitarbeiter, dass die Informationen weitergegeben werden, über kompetente Stellen wie Datenschutzbeauftragter, bis dann eben hin zu der Datenschutzbeauftragte haben sich ein Bild gemacht und geben eine Empfehlung ab. Also sprich, haben alles Erhebliche in die Waagschale geworfen und sagen dann, okay, liebe verantwortliche Stelle, meine Einschätzung nach, meine Empfehlung ist, das ist ein meldepflichtiger Vorfall oder eben kein meldepflichtiger Vorfall aus den und den Gründen. Und dann sagt dann die am Ende, und das ist immer ganz wichtig auch, also das sage ich auch allen, die zum Beispiel frisch im Datenschutz starten, ist ganz wichtig zu wissen, diese Entscheidung ist und bleibt immer bei der verantwortlichen Stelle, auch wie damit insgesamt umgegangen werden soll. Also ob man vielleicht auch noch, ob man erstmal nicht meldet und weiterguckt oder ob man direkt meldet und dann weiterguckt, aber dazu gleich vielleicht noch und das im gesamten quasi Kontext sieht. Und diese weite Lesart, wann Kenntnis eben im Unternehmen vorliegt, das sollte sich jede verantwortliche Stelle total bewusst machen, weil das ist eine hohe Verantwortung, weil das nämlich bedeutet, dass man quasi dafür Sorge tragen muss, dass Mitarbeitende dieses Bewusstsein überhaupt haben. Zwar ist es schon so, und das sei an der Stelle auch gesagt, auch schon die DSGVO sieht es so vor, dass es auch eine schrittweise Meldung geben kann. Also, dass man, auch wenn man nicht alle Informationen hat, auch das wird deutlich durch die Hinweise durch die Aufsichtsbehörden, die es mittlerweile gibt, die ganz klar sagen, auch dann, liebe verantwortliche Stelle, wenn du vielleicht noch nicht alles weißt, zum Beispiel noch nicht genau weißt, wie viele Betroffene du hast oder welche Kategorien personenbezogener Daten alle beeinträchtigt wurden, kannst du halt trotzdem schon melden, also so eine Art vorläufige Meldung absetzen und dann im Zweifel warten wir, bis du die zweite absetzt oder vielleicht auch die dritte, wer weiß, und noch nachmelden. Das ist durchaus auch ein Punkt, auch das ist zu überlegen, gerade beim großen Angriffsszenario, gerade jetzt beim deinem Beispiel, Cornelius, wenn ein großer Angriff ist, vielleicht so ein Ransom-Angriff und dann hast du vielleicht relativ wenig Kenntnisse.
Genau, da weiß ich, es ist was passiert, dann kann ich auch erstmal melden und sag, Freunde, es ist was passiert. Ich habe aber noch keinen blassen Schimmer, was passiert ist.
Genau.
So, dementsprechend ist dem dann schon mal Genüge getan. Also
richtig.
Natürlich könnte man sich jetzt ein argumentativ dann auf den Standpunkt stellen und sagen, nee, Freunde, ich musste erstmal rausfinden, was alles passiert ist, etc. Aber das ist nicht so clever manchmal.
Nee.
Denn am Ende des Tages kommt dann raus, naja, Freundchen, eigentlich wusstest du schon vorher über alle relevanten Umstände. Also zu dem Zeitpunkt X war dir klar, dass es ein meldepflichtiger Vorfall ist. Und nur weil du noch nicht alles wusstest, weiß ich nicht, vielleicht nicht so clever. Nee. Also dementsprechend, wenn das zumindest in Ansätzen absehbar ist, dass das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein meldepflichtiger Vorfall ist,
genau,
dann den auch schnell melden. Man muss jetzt auch nicht, und da sind vielleicht dann wir Datenschutzbeauftragte, kriegen dann vielleicht doch noch eine ruhige Minute am Wochenende, denn erstmal wird gemeldet,
ja,
ne, und dann wird der Sachverhalt zusammengetragen quasi. Und alles Weitere ergibt sich dann. Ich glaube, wichtig ist auch erstmal, dass man wirklich weiß, was passieren ist, so dass dann die Aufsichtsbehörde, an die man melden muss, auch Bescheid weiß und eventuell vielleicht sogar mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, ob nicht vielleicht noch irgendwelche weiteren Aktionen, Sicherheitsaktionen, Meldeaktionen etc. gestartet werden müssen. Ich glaube, das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Vorschrift. Also zumindest so stelle ich mir vor, dass es so gedacht ist. Ne? Das soll ja jetzt nicht in erster Linie eine Bußgeldvorschrift sein, sondern das soll in erster Linie eine Vorschrift sein, um diesen Datenschutzvorfall möglichst einhegen zu können.
Das glaube ich auch.
Vielleicht, ja.
Das ist auch, wenn man sich anschaut, ETSA hat eine Guideline herausgegeben, also schon vor längerer Zeit, und die dann aktualisiert. Die ist im März letzten Jahres rausgekommen und gibt also nochmal so ein bisschen Informationen überhaupt, was ist eigentlich, ne, was ist ein Data Breach und was ist alles zu bedenken und welche Konstellationen gibt es. Sehr, sehr viele Beispiele. Übrigens stellt es sogar ein Schema zur Verfügung, wie so ein Ablauf eines Datenschutzvorfalls gehandelt werden kann im Unternehmen. Also sogar wer da gar nichts hat, könnte sich daran sogar orientieren, muss man fairerweise sagen. Also es ist schon eher Kategorie Hilfestellung und stellen darin auch an einen Punkt, am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, so muss ganz ehrlich sagen, als Datenschützerin finde ich es eher sogar gut, wenn ich nicht so viel mit der Aufsichtsbehörde zu tun habe im Durchschnitt. Aber da hat extra nochmal herausgestellt, dass eben auch die Aufsichtsbehörde unterstützen kann. Auch wenn man noch andere Hilfe braucht oder andere Behörden noch involviert werden müssen, dass da auch durchaus eine Konsultation stattfinden kann oder Hilfestellungen, fand ich ganz hilfreich den Tipp. Und tatsächlich, also in Absatz 4 steht eben wirklich diese schrittweise Meldung auch explizit drin und die steht da ja nicht nur just for fun und die Aufsichtsbehörden berufen sich auch zu Recht darauf, dass der Verantwortliche bzw. die verantwortliche Stelle eben nicht abwarten kann, bis vielleicht alle Informationen zur Verfügung stehen. Und da kommen wir eigentlich auf den zweiten großen, ich sag mal unbestimmten Rechtsbegriff in dieser Norm, auf den es massiv ankommt. Denn im Prinzip ist es so, dass wir in einer Situation als Datenschutzvorfalls, also sagen wir mal objektiv, Legaldefinition erfüllt. Ja, also wir haben nach Artikel 4 Nummer 12 haben wir die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. Und dann ist ein wichtiger Punkt weiter, es muss zu einem Risiko der Rechte und Freiheiten natürlicher Person, also deren personenbezogenen Daten kommen. Und dieser Begriff des Risikos ist ein relativ spannender Begriff, weil das ein Dreh- und Angelpunkt ist auch, um möglicherweise zum Ergebnis zu kommen, dass ein Datenschutzvorfall nicht der Aufsichtsbehörde gemeldet werden muss. Deswegen der Risikobegriff ist relativ wichtig und ein Risiko abzuschätzen ist jetzt erstmal, das ist einer der schwammigeren Begriffe, wenn du mich fragst, Cornelius, ich finde ihn gar nicht so einfach. den zu fassen, auch im Alltag?
Nö, kannst alles drüber subsumieren oder drunter subsumieren, je nachdem, wie lustig du bist.
Ja.
Ne? Finden auch, glaube ich, die Aufsichtsbehörden nicht so witzig. So, weil ich glaube, gerade am Anfang gerade am Anfang der DSGVO wurden die Aufsichtsbehörden überschwemmt mit Meldungen.
Ja.
So, der Jochen hat die Geburtstagsliste verloren. Was machen wir jetzt?
Hm.
Ja, musste die Aufsichtsbehörde dann alles stehen und liegen lassen, um sich um die Geburtstagsliste vom Jochen zu kümmern.
Ja.
Das macht es zu einem sehr unbestimmten Rechtsbegriff.
Genau.
Meiner Meinung nach ist das auch nicht ausdiskutiert. In dem Sinne, es gibt immer Grenzfälle, würde ich mal sagen.
Mhm.
Gibt auch, würde ich sagen, viele Fälle, die sind nach einer Legaldefinition wahrscheinlich meldepflichtig.
Mhm.
Aber jede Aufsichtsbehörde schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn du es jetzt wirklich melden würdest.
Mhm.
Weiß ich, muss man sagen, Fingerspitzengefühl?
Auf jeden Fall. Also
ja.
So das Einzige, was man vielleicht hier zur Rate ziehen könnte oder was man benutzen könnte, ist eine... Also der hamburgische Beauftragte für den Datenschutz, die Informationssicherheit, hat vor schon einigen Jahren ein Papier zum Datenschutzvorfall rausgegeben. In dem Kontext, das stammt aber, die Systematik übrigens, der Risikobetrachtung kommt doch aus der Artikel 29-Gruppe. Also das ist jetzt nicht neu. Aber um dem Ganzen ein bisschen Kontur zu geben, da sagt die Hamburger Behörde, das Risiko bemisst sich aus der Korrelation zwischen eben der Schwere des Schadens auf der einen Seite und die Eintrittswahrscheinlichkeit. Im Prinzip so ein bisschen, je höher der Schaden, desto geringer sind dann die Anforderungen zum Beispiel an die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und auch andersrum kann man das quasi, naja, eben wie das ist in einer Korrelation, in Verhältnis setzen. Da spielt eine Rolle, was ist das für ein Datenschutzvorfall? Wie ist der Umfang? Also wie viele Daten sind betroffen? Also es sind alles jetzt nur Hilfestellungen, weil es gibt definitiv nicht one size fits all, weil es im Zweifel eine wirklich individuelle Betrachtung von jedem Vorfall ist.
Ist das dieses Schema mit den Reggae-Farben da, wo es dann so grün, gelb, rot ist und je nachdem, ob es dann Eintrittswahrscheinlichkeit rechts, links?
Genau, das kann man auf jeden Fall benutzen. Also es kann ein erster Indikator sein. Also es sind aber auch Punkte dabei zu berücksichtigen, zum Beispiel, was habe ich für Betroffene von dem Datenschutzvorfall? Sind das zum Beispiel Gruppen, die besonders schutzwürdig sind, also auch aus Sicht der DSGVO zum Beispiel, sind Kinder betroffen, wäre jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, die eben besonders geschützt werden von der DSGVO, ist es vielleicht dann anders einzuschätzen oder sind es besondere Kategorien personenbezogener Daten? Grundsätzlich muss man sagen, Artikel 33, beziehungsweise auch, wenn man es zusammenliest, eben mit Artikel 4, macht keinen Unterschied mehr zwischen, ich sag mal, normalen personenbezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten, was ja auch eine Änderung ist, die mit der DSGVO gekommen ist. Deswegen ist es auch wichtig herauszustellen. Aber dennoch, wenn ich da hochsensible Daten habe, sind es vielleicht nicht so viele, aber sie sind eben so kritisch, dass ich eben sage, eben das Risiko ist eben relativ hoch, weil wenn der Schaden eintritt, dann habe ich einen sehr, sehr großen Schaden. Und auch wenn ich eine kleinere Eintrittswahrscheinlichkeit habe, ist es vielleicht trotzdem eben das Risiko sehr hoch. Und genauso jetzt vielleicht für meinen ITler mit dem Ransom-Angriff wäre es zum Beispiel relativ spannend. Hier könnten vielleicht auch, sagen wir mal, es sind gar nicht so viel personenbezogene Daten betroffen.
Mhm.
Was vorhin zwar in den Raum schon mal geworfen, sind auch HR-Daten. Ich nehme das jetzt mal einfach nur für die Logik einmal raus. Ne?
Nee, am besten machen wir es nicht. Vielleicht sind einfach nur ein paar Baupläne.
Genau. Und wir haben.
Und da ist halt der Name von Manfred drauf, weil er den gezeichnet hat.
Genau, ja. Wir haben relativ wenig personenbezogene Daten. Auch sowas ergibt sich ja. Nicht jeder Angriff ist so zielgerichtet oder trifft in Anführungsstrichen aus Sicht der Angreifer den richtigen Server. Also es ist halt auch, kommt halt auch immer ein bisschen drauf an. Der Schaden an sich wäre gar nicht so groß, weil die Daten jetzt nicht so hochsensibel sind und auch nicht so viele sind. Aber die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ein Risiko sich realisiert, ist relativ hoch. Gerade wenn ein Angriff von außen kommen ist mit so einer Intention. Das heißt also, auch hier könnte man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, ich melde trotzdem, weil im Regelfall bei so einem Ransom-Angriff geht es ja darum, das Erbeutete irgendwie zu monetarisieren in irgendeiner Form oder irgendwie offenzulegen, Darknet zu veröffentlichen oder. Also Hauptziel ist natürlich erstmal ein Ransom, daher ja auch der Begriff Ransomware-Angriff, zu bekommen für das, was man da erbeutet hat. Aber auch wenn das dem nicht gefolgt wird, bei einem großen Vorfall vor 2, 3 Jahren, oh Gott, schon lange her, 3 Jahre hatte ich das auch. Der Ransom wurde natürlich nicht bezahlt in der Konstellation und dann tauchten die Daten aber später im Darknet auf, in so wunderschönen kleinen Bündelchen, die man einkaufen konnte. Also realisiert sich das Risiko im Zweifel, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit aufgrund der Intention der Angreifer einfach sowieso von Anfang an eben sehr hoch war. Also das kann ein bisschen helfen, diesen Begriff des Risikos zu fassen. Hier auch der Reminder, wir haben ja nun die Artikel in der DSGVO, aber Ab und zu hilft dann ja auch nochmal ein Blick in die Erwägungsgründe. Ihr könntet hier zum Beispiel bei dem Punkt auch nochmal in Erwägungsgrund 85 schauen. Der kann helfen, die nochmal ein bisschen die Meldepflicht von Verletzungen an die Aufsichtsbehörde ein bisschen genauer quasi erklärt beschreibt. Und da sind dann eben auch so typische Konsequenzen genannt, also so Fallgruppen, und die können vielleicht auch nochmal helfen, um zu gucken, hey, wie sieht es auch, finde ich mich da wieder? Das hilft. All das kann man eigentlich nur machen, um, naja, mehr als nur Bauchgefühl zu haben, ne? Bei einem unbestimmten Rechtsbegriff ist das immer die Schwierigkeit, Rechtsunsicherheit, klar. Und das sind alles so ein bisschen Hilfemaßnahmen, die man benutzen kann, um hier einen, naja, nicht so klaren Begriff etwas, ja, greifbarer zu machen. So würde ich das vielleicht mal beschreiben. Aber bevor wir nur über 33 reden, ich weiß, Cornelius, es brennt dir doch unter Nägeln. Müssen wir auch noch mal kurz über Artikel 34 reden? Das ist so, ich habe immer den Eindruck gehabt, bisher, das ist ein bisschen Aufregerthema für dich. Das Verhältnis zu 33, von 33 und 34. Du hast vorhin ja schon gesagt, also 33 Datenschutzvorfall und Aufsichtsbehörde.
Grand Finale. Genau. Grand Finale unserer Podcast-Folge, der Artikel 34. Genau. Also im Grunde ist es, um es platt zu sagen, top it up a notch.
Mhm.
Denn wenn es nicht nur ein Risiko ist, sondern ein hohes, ist es ein voraussichtlich hohes Risiko oder muss es ein hohes Risiko sein? Ich weiß es gar nicht.
Voraussichtlich ein hohes Risiko.
Ein voraussichtlich hohes Risiko. Also Unterscheidung, vorher muss ein Risiko bestehen. Nee, voraussichtliches Risiko.
Voraussichtliches
Jetzt muss ein hohes Risiko bestehen. Ich habe wahrscheinlich schon die 72 Stunden habe ich damit verbracht, um rauszufinden, was ist denn jetzt für ein Risiko. Jetzt habe ich, ich habe es ein bisschen rausgefunden. Was ist ein Risiko? Und jetzt gucke ich in Artikel 34 und da steht es hohes Risiko. Also wenn, um das vorwegzunehmen, wenn bei einem hohen Risiko muss ich auch noch die Betroffenen benachrichtigen.
Genau.
So denn es mir möglich ist.
Ja.
Über die mir zur Verfügung stehenden Kontaktkanäle.
Genau.
Also das heißt vorher, ich weiß jetzt, was ein Risiko ist, aber jetzt muss ich erstmal rausfinden, was ist denn jetzt ein hohes Risiko?
Genau, also das ist die Gretchenfrage. Also wenn du zu dem Ergebnis kommst, ist ein hohes Risiko, also dann sind die Betroffenen zu informieren. Und davon gibt es nur der Vollständigkeit, da gibt es ein paar Ausnahmen zu. Da guckt ihr wirklich, die sind auch vernünftig beschrieben, da guckt ihr ins Gesetz, da guckt ihr in Artikel 34 Absatz 3 ABC, da sind die Ausnahmen aufgeführt. Und wichtig ist da vielleicht auch, um anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast, Cornelius, ne, die Betroffenen zu informieren, also verschiedenen Wegen gegebenenfalls. Wenn das total unverhältnismäßig ist oder ich nicht alle Kontaktdaten habe und so weiter, dann kann ich auch eine öffentliche Bekanntmachung auf verschiedenen Kanälen machen, um die Betroffenen zu informieren. Das kann durchaus ein Punkt sein, wenn ich zum Beispiel, also gerade wenn ich einen großen Angriffsszenario hatte und einfach, also wenn alles verschlüsselt ist, habe ich möglicherweise gar nicht die Chance, die Betroffenen zu informieren, weil ich einfach keine Informationen mehr habe. Also mal jetzt wirklich ein realistisches Szenario, was eben wirklich passieren kann. Also das sind so häufig auch die Beispiele. Da findet ihr dann irgendwie so recht unvermittelt auf Webseiten auf einmal so einen Hinweis darüber, weil die verantwortliche Stelle häufig keine Idee hat mehr, wie sie das anders kommunizieren soll, dass dieses Thema aufgetreten ist.
Genau.
Aber spannend ist wirklich, für die Aufsichtsbehörde brauchst du ein Risiko, unter anderem.
Und für die armen Betroffenen ein hohes Risiko.
Ja, und da kommen wir schon.
Voraussichtlich hohes
Risiko. Ja, da habe ich schon die armen Betroffenen. Du findest das nicht so ganz cool, oder, Cornelius?
Naja, also vielleicht verstehe ich es einfach zu wenig. Denn erstmal, also jetzt auf den ersten Blick, finde ich das schwer zu begründen. Denn warum sollen gerade die Betroffenen, die ja wirklich das Leid zu erdulden haben, das durch diesen Datenschutzvorfall geschehen ist, warum soll ich denn die erst bei einem hohen, voraussichtlich hohen Risiko informieren? Und warum muss ich wegen jedem, in Anführungsstrichen, wegen jedem Pups in die Aufsichtsbehörde informieren?
Quasi.
Ne? Und es kann ja auch wirklich sein, dass die Aufsichtsbehörde dann sagt, ah ja, stimmt, richtig, ist ein Datenschutzvorfall, aber ist kein hohes Risiko, sondern ist nur ein Risiko. Du kriegst trotzdem Bußgeld oder was weiß ich. Aber die Betroffenen musst du nicht darüber informieren. Denn es ist kein hohes Risiko, sondern es ist nur ein Risiko. So, wenn man jetzt hier diese enge Lesart irgendwie zugrunde legt, dann würde ich ja sagen, als Betroffener hätte ich da doch vielleicht doch eher ein Interesse daran, was mit meinen Daten passiert ist, als jetzt die Aufsichtsbehörde. So, also so jetzt die rein populistische Meinung aus dem Off. Oder so. Ich verstehe natürlich aber trotzdem, dass das natürlich, dass eine Aufsichtsbehörde sicherlich mehr mit so einer Meldung anfangen kann, als ein Betroffener vielleicht auch, ne? Mhm. Also gerade wenn es um schnelle Maßnahmen geht, etc.
Ja, genau.
Und man muss ja auch natürlich sagen, und das ist vielleicht dann sogar unternehmensfreundlich geregelt, dass der Impact für mich als Unternehmen im Zweifel sehr viel höher ist, wenn ich dazu verpflichtet bin, die Betroffenen zu informieren, ne? Sei es auf der Webseite oder die alle per Mail zu interessieren, ja, oder irgend sowas, aber eigentlich wirklich an die Öffentlichkeit treten muss, was ich, ja, als Unternehmen vielleicht nicht so gern mache und wirklich sagen muss, Freunde, ist Kacke passiert, mhm, hier ist ein Datenschutzvorfall passiert. Also dementsprechend, das heißt, die Folgen, die ich als Unternehmen zu tragen habe, wenn ich diesen, ja, diesen Datenschutzvorfall wirklich öffentlich kommunizieren muss oder an die, mhm, Betroffenen, die sind sicherlich wahrscheinlich sehr viel unangenehmer, mhm, als wenn ich das so quasi ein bisschen unter uns mit der Aufsichtsbehörde erstmal regeln kann. Ne? Vielleicht sagt die Aufsichtsbehörde dann trotzdem, musst du melden, ist so schlimm. Aber wenn ich von selber quasi zum Ergebnis komme, ich muss die Betroffenen benachrichtigen, oh, das mache ich schon, also das, ne? Also dann steht auch mal erstmal meine Hotline quasi nicht still von aufgebrachten Personen, die genau wissen wollen, was da passiert ist und sowas. Also der Impact ist da sehr viel höher. Deswegen verstehe ich aus Sicht des Unternehmens.
Ja, genau.
Verstehe ich das?
Mhm.
Aus Sicht des Betroffenen eher nicht.
Da kommen wir wieder, das ist so eine absolut essentielle Frage im Datenschutz. Was ist eigentlich das Schutzgut, ne? Und da, also jedenfalls, wenn man darauf abstellen würde, dass es eben, dass der Betroffene im Mittelpunkt steht, zu dem Schluss könnte man ja auch aufgrund, ja, bestimmter anderen Konstruktionen in der DSGVO, wie zum Beispiel den Betroffenenrechten, rein systematisch durchaus ja kommen. Und wenn man die Ableitung aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung eben, also zum Datenschutz kommt auch, nur an der Stelle ist es vielleicht eben auch eine gewisse Abwägung. Fairerweise muss man natürlich da sagen, dass Artikel 34 nur die Pflicht, also quasi deutlich macht, also wann es eine Verpflichtung gibt, die Betroffenen zu informieren. Es bleibt natürlich den Unternehmen unbenommen, die Betroffenen auch zu informieren, auch wenn es nicht von ihnen gesetzlich verlangt ist. Also das,
klar,
eine.
Ist kein Verbot.
Genau. Nee. Also von daher könnte ja durchaus auch Konstellationen geben, indem man ganz klar sagt, im Moment, ich habe gemeldet, weil ich da ein Risiko sehe und ich komme zu einem Ergebnis. Vielleicht ist es sogar ja besser für mich, wenn ich die Betroffenen gleich abhole, als das hinten rauszumachen. Im Übrigen kann ich dann ja auch sagen, ja, wir nehmen das ja alles sehr ernst und haben auch die Aufsichtsbehörde informiert. Vielleicht kann das auch in der Außenkommunikation sogar leichter werden, wenn man das so macht. Das ist immer so eine gewisse Abwägung. Also nur, weil man vielleicht nicht muss, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht auch insgesamt auch sinnvoll sein kann, das trotzdem zu machen. Und du hast es ja eben auch richtigerweise gesagt, auch wenn man selber zu dem Schluss gekommen wäre, man hat gemeldet, aber ist zu dem Ergebnis gekommen, die Betroffenen müssen nicht informiert werden, sei an Artikel 34 Absatz 4 zu denken, in dem eben auch ganz klar steht, also dass die verantwortliche Stelle auch von der Aufsichtsbehörde eben aufgefordert werden kann, die Betroffenen zu informieren, weil die Aufsichtsbehörde möglicherweise eine andere Wertung vornimmt. Ne?
Ja.
Also das ist auch noch so ein Schlenker, an dem man durchaus denken muss.
Übrigens auch noch ein gemeiner Twist, mhm, denn meistens ist dann ja auch wirklich leider diese Meldung an die Betroffenen, ist dann ja meistens erst der Anfang der Shitshow, ne?
Yeah.
Also wenn ich noch irgendwelche Leichen noch im Keller habe, weil ich mir zum Beispiel irgendwie meine Bewerberdaten, habe ich bisher vergessen, irgendwelche Löschfristen zu implementieren.
Ja, zum Beispiel.
Und dann kommen danach so Anfragen, Freunde, warum, also ich habe mich hier vor 3 Jahren für euch beworben.
Naja.
Das hat nicht geklappt, mhm, irgendwie. Warum, welche Daten habt ihr noch von mir? Oh, ah, alle.
Ja.
Lebenslauf auch. Ist jetzt im Darknet. Super.
Das ist ja tolli. Mhm.
Genau. Das ist dann ein bisschen der Rattenschwanz, der dann auch noch rauskommt, dass, ja, man ja auch wirklich nach außen hin leider sehr klar zu erkennen gibt im Zweifel, ob man da datenschutzcompliant ist oder nicht.
Ja.
Wenn eben eine Meldung an Betroffene rausgeht, deren Daten ich eigentlich gar nicht mehr haben sollte.
Absolut. Und ich meine, die Auswirkungen, also die Möglichkeiten eines Datenschutzvorfalls sind sehr vielfältig. Also jetzt gerade in so einer Konstellation wie unser Beispiel, das wir heute ja auch ganz bewusst gewählt haben, weil es eben A, sehr eindeutig meldepflichtig ist in den allermeisten Fällen, wenn man eben also so eine Ransomware-Angriffssituation hat. Aber auch, weil es die Schwierigkeiten zeigt, also wenn alle Daten weg sind und was damit alles passieren könnte und auch der Rattenschwanz, der da sonst noch dran hängen kann, eindeutig. Wenn es darum geht, also diese Einsortierung, Datenschutzvorfall melden oder nicht melden oder auch Betroffene informieren oder nicht informieren. Die beiden Dokumente, die wir euch in die Shownotes verlinken, sowohl einmal vom ETSA als auch von der Hamburger Aufsichtsbehörde, aber es gibt noch viele andere, das muss man dazu sagen. Ne? Die bayerische Aufsichtsbehörde hat sich auch klar zum Datenschutzvorfall schon positioniert und da Hinweise gegeben. Also ihr findet total viel, wenn ihr euch auf die Suche begebt, der Suchmaschine eures Vertrauens. Aber Da gibt es dann auch zum Beispiel nochmal komplette Listen mit Beispielen, die auf jeden Fall meldepflichtig sind und auch die Hinweise geben darauf, unter welchen Umständen die Betroffenen dann auch zu informieren sind oder ob sie überhaupt manchmal eindeutig zu informieren sind. Das kann auf jeden Fall helfen, um hier ein bisschen den Prozess auch bei euch intern zu unterstützen, wenn ihr den etablieren wollt. Was ich eindeutig noch an dem Punkt noch herausstellen will, auch wenn das nicht unbedingt beliebt ist, dieser Punkt, möchte in Artikel 33, wenn ihr mal so ganz nach unten guckt, werdet ihr da Absatz 5 finden. Und der legt der verantwortlichen Stelle nahe, eine Dokumentation eines Datenschutzvorfalls vorzunehmen. Und da kommen wir wieder zu den Grundzügen quasi des Datenschutzrechts, also Dokumentations- und Rechenschaftspflichten. Hier findet sich's auch. Und ich will das zum einen sagen, weil diese Dokumentation eben auch hilft, gerade auch wenn ihr zum Ergebnis kämet und sagt, nee, kein Risiko, nicht meldepflichtig, wie auch immer. Auch dann müsst ihr trotzdem eine Dokumentation führen, weil ihr ja doch einen Datenschutzvorfall hattet. Kann ich auch nur empfehlen, weil man im Zweifel nie weiß, bei Datenschutzvorfällen, wie die manchmal vielleicht doch nochmal anders irgendwie zutage kommen. Und dann ist man deutlich besser aufgestellt, wenn man hier eine saubere Dokumentation hat. Im Übrigen steht hier auch in Absatz 5, Satz 2 ganz deutlich, dass eben diese Dokumentation auf Verlangen der Aufsichtsbehörde herauszugeben ist. Also, und die kann ja jetzt nicht nachträglich machen. Also, kann man probieren. Ist aber keine besonders gute Idee. Und dementsprechend ein bisschen anstrengend, eindeutig. Ich weiß manchmal auch, andere Sachen mit meiner Zeit anzufangen, als Dokumentationen durchzuführen. Aber an der Stelle kann man eben dann auch sich ganz gut langhangeln. Was steht denn da so, was alles zu melden ist? Und dann kann man auch die Maßnahmen dokumentieren, die man eingeleitet hat, um zum Beispiel auch das Risiko zu minimieren oder den Vorfall eben auch zu beenden. Nicht jeder Vorfall ist ja im Ausmaß wie so bei so einem Ransomware-Angriff. Und wer da so ein bisschen Zweifel hat, was er da dokumentieren will, als vielleicht so kleiner Tipp, die allermeisten Aufsichtsbehörden haben mittlerweile die Möglichkeit, dass man einen Datenschutzvorfall über ihre, also auch online melden kann. Und das kann auch nochmal so eine Hilfestellung sein. Was muss ich denn da eigentlich alles erfassen, um vielleicht vorbereitet zu sein, wenn ich mal melden möchte, auch bei der oder muss, bei der Aufsichtsbehörde, aber auch für meine Dokumentation. Und da lohnt sich dann auch mal zu gucken, was macht meine zuständige Aufsichtsbehörde. Also sprich, da wo mein Unternehmen ihren Sitz hat, die Aufsichtsbehörde ist ja dann zuständig und da kann man einfach mal gucken. Zum Teil unterscheiden die sich schon so ein bisschen. Also nicht grundlegend, aber ein, zwei Aufsichtsbehörden haben da, würde ich mal sagen, Sonderlocken. Das lohnt dann da mal einfach reinzugucken, dann ist man vorbereitet für den Ernstfall.
Zack.
Zack. Und dann ist das ganze Thema auch gar nicht mehr so schlimm.
Haben wir es geregelt.
Naja, vorbereitet ist vielleicht schon mal ein ganz guter Schritt, weil wenn der Wahnsinn erstmal kommt und auf einmal 1000 Leute zusammengerufen werden müssen, um irgendwie den Vorfall und den Sachverhalt zu erfassen. Und es ist natürlich, ja, wir sagen es nur immer so aus Spaß, ne? Es ist Freitagnachmittag, aber ganz ehrlich, alle meine großen Vorfälle lagen irgendwie entweder irgendwie spät, Donnerstagabend und dann auch ins Wochenende oder Freitagnachmittag. Ich habe keine offizielle Statistik, aber ich glaube deiner, die du dir ausgedacht hast.
Sind die 83%.
Ich nehme das, auch wenn du es dir ausgedacht hast, nehme ich trotzdem.
Gut.
Sehr schön.
Packen wir's,
ne? Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch Spotify ab. Empfehlt uns auch gerne weiter für interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns schon über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de. Und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf X und findet uns dort unter Dr. Datenschutz. Dann können wir einfach sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, ne?
Tschüss. Schön war's. Bis dann. Ciao.